Ja, guten Morgen miteinander. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch ein paar Vorbemerkungen machen. Erstens darf ich liebe Grüße von meiner Frau ausrichten. Sie wäre gern mitgekommen heute, aber es geht ihr einfach nicht so gut und sie hat es nicht gewagt, die Reise mit mir zu machen. Aber sie lässt euch herzlich grüßen. Dann hat Anne-Kette mir geschrieben, ich soll heute predigen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und Gott hat mir in den letzten Wochen viel aufs Herz gelegt. Etwas, das immer wieder kommt, in dem, dass ich ja schon über 50 Jahre lang Pfarrer bin, bewegt mich immer wieder. Und so ist es eine besondere Predigt, die ich heute habe. Und ich muss so sagen, es gibt so viele verschiedene theologische Lehrmeinungen. Und leider tut man sich manchmal gegenseitig bekämpfen, weil man so felsenfest überzeugt ist, das, was ich glaube, das ist das einzig Richtige und alle anderen sind halt noch nicht so weit wie ich. Und ich möchte einfach sagen, die Meinung tue ich nicht vertreten, sondern ich bin, glaube ich, in allen 50 Jahren einfach geblieben, abhängig von unserem Vater im Himmel, von Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Aber auch ich tue nicht irre. Und darum hat schon der Apostel Paulus gesagt, prüfet alles, aber das Gute behaltet. Das Wichtigste ist für mich immer wieder, dass wir in Jesus Christus gegründet sind. Und mit den Lehrmeinungen, da gibt es verschiedene, aber die Lehrmeinungen sollten uns nicht trennen, sondern hinführen zum Kreuz auf Golgatha. Und in dem Sinn, hört die heutige Predigt. Jedenfalls habt ihr schon viel gehört in eurem Leben. Manchmal ist es Wiederholung und manchmal gibt es vielleicht etwas Neues, wo der Heilige Geist euer Herz bewegt. Es war kurz vor Pfingsten, ich muss zuerst den Bibeltext lesen. Und zwar der Bibeltext, den sehen wir da, ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Vers 42 bis 47. Es ist eigentlich die Fortsetzung nach dem Pfingstereignis. Und darum heisst eben das Thema der Predigt auch die Macht vom Gebet, nicht die Macht vom G7 oder weiss ich was du so schön gesagt hast vorher, sondern die Macht vom Gebet oder was bleibt nach Pfingsten. Wo haben wir es? Da haben wir den Text. Gehört ihr mich, wenn ich es da lese? Es ist die Übersetzung, das Buch, die Bibel vom Roland Werner, wo auch zurückgeht aufs Griechische. So gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot und widmeten sich dem Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst, zumal viele Zeichen und Wundertaten durch die Apostel geschahen. Alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Sie verkauften ihren Besitz und ihre Güter und teilten sie unter allen auf, gemäß dem, ob jemand Not litt. Tag für Tag waren sie in großer Einmütigkeit zusammen auf dem Tempelgelände. Und in den Häusern brachen sie feierlich das Brot und aßen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Sie lobten Gott und waren beim gesamten Volk sehr angesehen. Und er, der Herr selbst, fügte Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annahmen. Ja, kurz vor Pfingsten haben wir unsere Kirchgemeindeversammlung in Kerzers. Und ganz am Ende dieser Kirchgemeindeversammlung ist der Synodale Führer gekommen und hat noch ein Grußwort von der Synode. Er hat auf die immer schlimmer werdende Zeit der fehlenden Finanzen hingewiesen, wegen all diesen Kirchenaustritten, die es immer mehr gibt. Und er hat die ganze Kirchgemeindeversammlung gefragt, was ist der Grund dafür? Wie können wir die Kirche wieder attraktiver machen? Ich möchte die Frage noch im Raum stehen lassen. In der Zwischenzeit haben wir ja vor 4 Wochen das Pfingstfest 2026 gefeiert. Die Ausgießung vom Heiligen Geist auf unsere Erde. Geburtsstunde der weltweiten christlichen Kirche. Und jetzt möchte ich Sie, liebe Gottesdienstbesucher, fragen, was ist Ihnen ganz persönlich von dem Pfingstfest 2026 geblieben? Sind Sie erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wie hat er Sie belebt? Oder denken Sie mit Freude an den wunderschönen Pfingstausflug bei seinen sommerlichen Temperaturen? Oder als feine Festessen, das es gegeben hat. Über die Pfingsttage ist mir dann die Frage von dem Synodalen wieder in den Sinn gekommen. Und dann auf einmal eine Antwort. Heisst die Antwort, dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Denn an Pfingsten ist ja der gleiche Heilige Geist auf alle an Jesus Christus gläubigen Menschen ausgegossen worden, wo ja, bevor die Welt erschaffen worden ist, über dem Wasser geschwebt hat. Es ist der gleiche Heilige Geist, wo Gott dem neu erschaffenen Mensch am Adam eingehaucht hat und so ist er zum Leben erweckt worden. Es ist der gleiche Heilige Geist, wo die geknechteten Israeliten aus Ägypten ins verheißene Land Kanaan geführt hat. Es ist der gleiche Heilige Geist, wo früher im Alten Testament auf Könige und Propheten ausgossen worden ist, zum Wohl vom Volk Gottes. Der gleiche Heilige Geist möchte auch uns heutige, an Jesus Christus gläubige Menschen führen und unsere Gegenwart vom allmächtigen Vater im Himmel leiten. Und wenn wir in den Text einschauen, dann gibt es einen zweiten Punkt. Die 5 Taten, von denen mit dem Heiligen Geist erfüllten Christen. Wenn wir in den Text einschauen, dann ist es die erste Tat gewesen, die sie gemacht haben. Sie sind sofort auf die Straße gegangen und haben ihren Mitmenschen erzählt vom Erlöser und Befreier Jesus Christus, der auch sie erlösen und befreien möchte. Sie haben die Worte geredet, die sie selber nicht einmal ganz verstanden haben, sondern einfach, was der Heilige Geist ihnen eingegeben hat. Und so stellt sich für uns heute die Frage, gehören wir auch zu diesen Menschen, die unseren Mitmenschen vom Erlöser und Befreier Jesus Christus erzählen, so wie es der Heilige Geist uns eingibt? Oder sagen wir eher, ja, für das gibt es auch studierte Pfarrer, die sollen doch das machen. Die 2. Tat, auch Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und die Apostel sind doch die Menschen gewesen, die von Jesus Christus berufen worden sind und mit ihm 3 Jahre lang durch Israel durchgezogen sind und gesehen haben, wie Jesus gewirkt hat in diesen 3 Jahren. Sie haben Jesus begleitet bis zu seinem Tod, bis zu seiner Auferstehung und zur Himmelfahrt. Wir bedauern es manchmal, dass wir nicht zu dieser Zeit gelebt haben. Aber heute haben wir das Vorrecht, das grosse Vorrecht, die ganze Bibel dürfen zu haben. Das Alte und das Neue Testament. Und wir können sogar in unserer Muttersprache lesen. Auf dem erfbibleserver.com im Internet können wir sogar mehrere Bibelübersetzungen nebeneinander anschauen und lesen. In den 4 Evangelien berichtet uns Augenzeugen und ein Arzt Biografie von Jesus Christus. Zudem lehrt uns der Heilige Geist alles von Jesus Christus. All das, was die Bibel nicht fassen kann, noch viel mehr. Wieder unsere Frage, wo studieren wir, voll oder gefüllt mit Heiligem Geist, das Leben und das Handeln von Jesus Christus? Machen wir das zuhause, da in der Gemeinde, im Hauskreis, im Internet oder gibt es noch andere Art? So kommen wir zur dritten Tat. Oh, jetzt bin ich eins zu weit, haben wir ja alles da oben. Die dritte Tat. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Und da stellt sich sofort die Frage, ja was für eine Gemeinschaft? Das steht da nicht ganz ausdrücklich. Ist da gemeint Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist? Oder ist gemeint Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern? Gemeinschaft in der Familie? Gemeinschaft im Hauskreis, in der Kleingruppe? Oder Gemeinschaft der ganzen Kirchengemeinde? Ja, ich denke, es ist alles zusammen. Allumfassende Gemeinschaft. Dann die vierte Tat. Sie blieben aber beständig im Brotbrechen. Ist mit Brotbrechen einfach das Abendmahl gemeint, wie wir es in der Kirche oder wie es ihr da in jedem Fall auch feiern tun? Oder ist mit Brotbrechen das gemeinsame Essen mit Danksagung zu Gott gemeint? Oder das gemeinsame Essen mit anschliessendem Abendmahl? Eine weitere Frage. Nehmen wir jedes Essen einfach dankbar aus Gottes Hand? Danken wir beim Brotessen Jesus Christus, dass er das wahre Lebensbrot ist? Und so kommen wir noch zur fünften Tat. Sie blieben aber beständig im Gebet. Und bei dem 5. Punkt lohnt es sich ganz besonders genau hinzuschauen. Sehen wir, wenn wir vom Gebet reden, einfach das Gebet, wo in der Kirche geredet wird, oder da jetzt im Gottesdienst, oder sehen wir beim Gebet das Tischgebet vor oder nach dem Essen, oder das Gebet im stillen Kämmerli, die Heime, oder das gemeinsame Gebet in der Gebetsgruppe, oder das immerwährende Gebet von dem, wo der Apostel Paulus schreibt, oder das stille Gebet ganz alleine oder in der Gemeinschaft drin, das geschriebene oder das selbst formulierte Gebet in verständlicher Sprache, oder das Zungengebet, von dem ebenfalls der Apostel Paulus schreibt. Kommen wir zum Punkt 3, das Wortgebet. In dieser Woche vor Pfingsten bin ich in der Kirche und habe über das Wort einfach über das Wort Gebet nachgestudiert, meditiert. Und dann sind mir folgende Gedanken durch den Kopf durchgekommen. Das Gebet, zuerst ganz banal, besteht aus 5 Buchstaben, nämlich 3 Konsonanten und 2 Vokalen. Aber je nachdem, in welchem Zusammenhang wir das Wort Gebet verwendet, hat es zwei verschiedene Bedeutungen. Die erste Bedeutung oder der Zusammenhang ist der, den man allgemein versteht. Im religiösen Umfeld bedeutet Gebet ein Gespräch mit der Gottheit. Sei es ein Dank, ein Lob, Bitte, Fürbitte, Gebet oder gar ein Hymnus. Die zweite Bedeutung oder der zweite Zusammenhang ist mit der in der alltäglichen deutschen Sprache ist es die zweite Pluralform vom Wort geben. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Gebet heisst es. Zum Beispiel schreibt der Lehrer im Brief an die Eltern der Schüler: Gebet euren Kindern für die Schulreise passendes Schuhwerk und genügend Profinant mit. Es ist eine Frage der Betonung. Sage ich Gebet oder sage ich gebet, gebt einander etwas. Also das heisst, es ist eine Verwandtschaft da zwischen vom Gebet zum Geben. Also das deutsche Wort gebet oder gebet ist mit dem Wort geben verwandt. Entweder gibt der Better der Gottheit Dank, Lob, oder er erbittet etwas von der Gottheit, wenn er in Not ist, dann bittet er um Hilfe. Und dann gibt Gott uns allenfalls das Erbittene, wie wir vorhin im Zeugnis so schön gehört haben. Denn die Bedeutung von diesen 5 Buchstaben, Gebet. Das Wort Gebet können wir als Christen auch anhand von 5 Buchstaben erklären. Es ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern einfach so eine Art wie eine Eselsbrücke, die uns helfen kann, das Gebet besser zu verstehen. Das grosse G, das steht für den dreieinigen Gott. Gott ist der Adressat von unserem Gebet. Mit ihm persönlich reden wir. Und das heisst, wir tun uns ihm unterordnen. Alles, was uns beschäftigt, lassen wir los und legen es ihm zu Füßen. Das erste kleine E, können wir sagen, steht für das Wort Ehre. Wir geben ihm die Ehre und loben und preisen ihn. Der mittlere kleine Buchstabe B steht für das Wort Bitte oder Buß. Er, der dreieinige Gott, hat Macht und Autorität, unsere Bitte zu erfüllen. So kommen wir zu Jesus und legen bei ihm alles ab, was uns belastet. Ja, die Bibel sagt uns sogar, wir sollen mit leeren Händen zu ihm kommen und vor ihm stehen. Wir müssen keine Leistung erbringen, so wie wir es vorher gesungen haben, mit der Gnade. Das zweite kleine E steht für das Wort Ehrfurcht. Der allmächtige, dreieinige Gott, er steht souverän über uns und weiß, was für jedes von uns gut ist. Und weil er so über uns steht, haben wir nie das Recht, etwas von ihm zu fordern, sondern wir dürfen nur bitten, ehrfürchtig vor ihm stehen. Und der letzte kleine Buchstabe, das T, steht für die beiden griechischen Worte Telos und Theos. Die zwei heissen auf Deutsch, wisst ihr ja sicher, Ziel und Gott. Gott ist der Ursprung und auch das Ziel von unserem Leben. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Alpha und das Omega. In ihm ist das Leben, Ja, er ist das Leben. Ich hoffe, dass die 5 Buchstaben uns ermutigen, immer wieder neu die Macht vom Gebet kennenzulernen. Und jetzt komme ich zum anderen, oder was ist geblieben vom Pfingstfest. Punkt 4. Das allererste Pfingstfest hat die Welt verändert. Das allererste Pfingstfest war am 50. Tag nach der lieblichen Auferstehung von Jesus Christus aus von den Toten. Und das hat die Welt verändert. Seitdem dürfen alle Menschen auf der ganzen Erde, die den Wort und den Taten von Jesus Christus vertrauen, direkt mit dem dreieinigen Gott reden und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist die frohmachende, befreiende christliche Botschaft bis auf den heutigen Tag. Darum ist der gläubige Christ nie alleine. Denn Jesus Christus hat seinen Jüngern versprochen in Matthäus 28,20: Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Allerdings, und das haben wir in der Einleitung auch gehört, werden wir, solange wir auf dieser Erde sind, von Gottes Widersacher, am Teufel auf vielfältige Art und Weise versucht. Er möchte uns immer wieder verführen, dass wir Gottes Weg verlassen und nicht mehr Gottes Weg, sondern unseren eigenen Weg gehen. Die vermeintlich vernünftigen Entscheidungen lassen unser Gebetsleben ermatten, bis wir nichts mehr von Gottes Gegenwart spüren und uns immer mehr in die Sinnlosigkeit verirren tun. Punkt 5. Ja, ich habe heute mehrere Punkte, nicht nur 3. Aber die Zeit langt noch. Der Heilige Geist ist als Erstlingsgabe ausgegossen worden. So lesen wir es im Römer 8, Vers 23. Der Heilige Geist ist als Erstlingsgabe am Pfingstfest auf alle versammelten gläubigen Christen ausgegossen worden. Und im Johannes 3, Vers 5 hat Jesus am Nikodemus gesagt: Ich sage dir ganz deutlich, wenn ein Mensch nicht noch einmal geboren wird, und zwar durch das Wasser und durch den Geist, dann kann er nicht in die neue Wirklichkeit Gottes hineinkommen. Gott selber lädt uns ein, unser Herz zu öffnen, dass der Heilige Geist an und in uns wirken kann. So redet Gott schon bereits zum Prophet Hesekiel, Kapitel 36, 26, folgende: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und im Vers 27: Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und da müssen wir uns auch immer wieder fragen: Verstehen wir die prophetischen Worte? Was bedeutet es für uns? Wir sind ja alles natürliche Menschen aus Fleisch und Blut und wir möchten immer alles können verstehen und können erklären. Darum tun wir auch all die technischen und medizinischen Errungenschaften bis hin zur künstlichen Intelligenz bewundern. Es gibt Menschen, die alles ablehnen, was nicht mit unserem Verstand begründet werden kann. Aber dabei ignorieren sie ja, dass viele Wissenschaftler erkannt haben, dass sie bei jeder neu gefundenen Erkenntnis merken, jetzt gibt es zwei neue Fragen, zwei neue Rätsel. Bereits der bekannte Naturwissenschaftler und Philosoph, der Aristoteles, der einige hundert Jahre vor Jesus gelebt hat, der hat gesagt, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. So können wir heutige, aufgeschlossene, moderne Christen doch auch all die wissenschaftlichen Erkenntnisse bewundern und darüber aus die Grösse von unserem dreieinigen Gott erkennen. Der Gott, der alle Naturgesetze geschaffen hat. Darum schliessen sich Wissenschaft und Glaube an Gott nicht gegenseitig aus, sondern vielmehr, sie bedingen sich, sie ergänzen sich wunderbar. Wir dürfen als moderne, bildete Christen zu unserem himmlischen Vater mit unserem vom Verstand kontrollierten Sprach und auch in der von uns nicht kontrollierbaren Zungensprache beten. Das eine schließt das andere nicht aus. Genauso wenig, wie sich Wissenschaft und Glaube gegenseitig ausschliessen, sondern ergänzen tun. Jeder Mensch erlebt Situationen, wo er mit seinem Verstand nicht versteht. Und wie reagieren denn die Menschen? Einige flüchten in Suchtmittel ein. Oder sie nehmen Medikamente oder suchen Hilfe im Psychiater. Einige beginnen sogar Selbstmord. Und immer häufiger tun sie nicht nur sich selber ermorden, sondern auch noch andere Menschen, wie der Postautobrand, den wir in Kürzes hatten, das Jahr, oder die Amokfahrten in Menschenmengen. Ja, können wir, wo wir in einer auf Leistung getrimmten Gesellschaft leben, zugeben, dass auch wir heute Grenzen haben und an unsere Grenzen kommen? Dass auch wir nicht nur die Besten, die gescheitsten und die gesündesten Menschen sind, können wir erkennen, dass auch wir Schwachstellen haben? Oder schieben wir all die Schwachstellen auf unser Alter? Ja, es ist halt jetzt in dem Alter. Oder noch schlimmer, auf unsere Mitmenschen ab. Es gibt so viel Unzufriedenheit auf unserer Welt, weil die Leute denken, immer die anderen sind doch die Dummen. Immer die anderen sind die Schuldigen. Aber selbst der hochangesehene Apostel Paulus hat im Römer 8,26 geschrieben, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Und noch zum sechsten Punkt. Beten in vier Schritten. Ich werde einen Wiederholungskurs für euch. Ihr wisst da vielleicht schon alles. Aber wesentlich ist doch, beten heisst, seine eigene Ohnmacht vor Gott zu erkennen. Das Einzige, was wir haben, ist unsere Sünde oder modern ausgedrückt unsere Gottesferne. Das ist das, was wir haben. Der erste Schritt ist also, wenn man macht es, machtvolle Gebet kennenlernen. Wer Macht vom Gebet erfahren möchte, muss zuerst, zuallererst seine Gottesferne, seine Ohnmacht erkennen. Der zweite Schritt, darüber Buße tun, seine Gottesferne erkennen und Jesus um Verzeihung bitten. Der dritte Schritt, Vergebung von der Gottesferne dankend annehmen, nicht nur erkennen, sondern eben auch annehmen, Jesus ist wirklich dafür gestorben. Und der vierte Schritt, der Heilige Geist ins Herz aufnehmen und ihn wirken lassen. Das ist der Prozess der Heiligung, wo uns zum Thron Gottes ins Allerheiligste einführen tut. Darum hat der Apostel Paulus dem Mitarbeiter Timotheus geschrieben, Timotheus 2,6 folgende: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist und durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, wie es in Römer 8,15 steht. Wo wir also unsere eigene Ohnmacht erkennen und uns im Gebet von Gottes Geist führen und leiten lassen, da erleben wir die Macht vom Gebet. Gegenwart vom allmächtigen, dreieinigen Gott, Gott Vater, Gottes Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Ja. Und jetzt möchte ich doch etwas sagen, was ich noch nie in all diesen Jahren voraus noch nie an einem öffentlichen Gottesdienst gesagt habe, außer dem Gottesdienst, den ich vor einigen Wochen hatte. Da hat mir eine gut bekannte, vor 50 Jahren ist das gewesen, fast 50 Jahre, eine gut bekannte Diakonisse unter vorgehaltener Hand gesagt: Stell dir vor, an unserer Diakonissenzusammenkunft hat uns die Oberin erzählt, dass es heute tatsächlich Christen gäbe, die Gabe vom Zungengebet überkommen haben, so wie sie in der Bibel beschrieben ist. Und sie hat gesagt: Weisst, ich bitte Jesus Christus auch, dass ich die Gabe überkomme. Aber mit unserem Pfarrer, da kann ich nicht drüber reden. Das war noch vor meinem Theologiestudium. Dann habe ich natürlich im Theologiestudium unsere Professoren auch gefragt, was hat das auf sich mit dem Sprachengebet oder Glossolalie, wie man es auch nennt. Und ich habe ganz verschiedene Theorien kennengelernt, auch als Gemeindepfarrer, habe ich verschiedene theologische Lehrmeinungen kennengelernt. Teilweise haben sie sich ergänzt, aber teilweise haben sie sich widersprochen. Und das hat mich schon als Student sehr traurig gemacht. Auch, dass es Mitstudenten gegeben hat, die dann irgendwann wieder aufgehört haben mit dem Studium, wegen diesen ganz verschiedenen Theorien, die es da gegeben hat. Denn ich bin ja überzeugt, als Christen haben wir doch den gleichen dreieinigen Gott, Gott Vater, Gott Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Wie kann man sich denn gegenseitig abmachen und bekämpfen? Das ist das, was mich durch all die Jahre immer wieder traurig macht. Auf YouTube gibt es heute ausgezeichnete Predigten und christliche Vorträge von bekannten und von weniger bekannten Personen. Aber leider findet man auch im Internet und insbesondere auf YouTube verschiedene widersprechende Aussagen und Behauptungen. Oft sind sie auch mit ganz verschiedenen Bibelversen begründet. Aber hat nicht selbst der Teufel Jesus mit bekannten Bibelstellen in der Wüste versucht gehabt? Sicher kennt ihr die Antwort von Jesus, wo steht: Aber wiederum steht geschrieben. Darum ist es so wichtig, dass wir alle Behauptungen, alle Lehrmeinungen auch immer wieder prüfen an der Bibel. Denn der Heilige Geist, er führt hin zu Jesus Christus und macht uns eins mit ihm. Noch etwas, was mich ganz traurig macht. Die leider oft verbreitete Lehrmeinung, das Zungengebet mit dem Abschluss von der Kanonbildung, also von der heutigen Bibel, aufgehört hätte und dass das heute das Sprachengebet nicht mehr vom Heiligen Geist sei. Oft wird das begründet mit dem 1. Korinther 13, Vers 8, wo steht, die Liebe höret nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Und als Zeitpunkt, wenn das geschieht, nennt der Apostel Paulus im Vers 10, wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn kommt das Vollkommene? Meines Erachtens kommt das Vollkommene nicht dann, wenn ein Pastor X oder eine selbsternannte Prophetin XY sagt, jetzt ist es da, sondern das Vollkommene ist doch unser Herr und Erlöser, unser Retter Jesus Christus, wenn er das zweite Mal kommt als König und Weltenrichter. Ja, und zum Schluss, ich komme tatsächlich zum Schluss, möchte ich euch ein mutmachendes Zeugnis von mir weitergeben, das ich eben bis jetzt öffentlich gehütet habe. Seit bald 50 Jahren habe ich die Gabe vom Zungengebet bekommen. Und seit ich die Gabe bekommen habe, ist mein Gebetsleben intensiver geworden. Das Gebet ist nicht einfach ein Müssen. Es ist keine Pflicht, es ist vielmehr ein Geschenk. Das Gebet ist ein Vorrecht. Das Gebet ist Energie für mein Leben und auch für mein Sterben. Meine innige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Vater im Himmel. Was nützt mir das schönste Auto zu haben, wenn ich es nicht immer wieder auftanken tue oder laden tue? Was nützt mir die schönste Kirchgemeinde, wenn wir nicht immer wieder in einer lebendigen Beziehung zu unserem Herr Jesus Christus in der Kraft vom Heiligen Geist seine Gaben empfangen tun? Darum möchte ich euch, uns alle ermuntern mit dem Wort vom Apostel Paulus. Streckt euch aus nach den Gaben des Heiligen Geistes, der in eure Herzen ausgegossen ist. Und ganz am Schluss von der Predigt möchte ich jetzt noch zurückkommen auf die Frage von dem Synodalen. Eigentlich eine praktische Antwort und Frage. Wie seht ihr das? Würdet sie in Anlehnung Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 46 dem Synodalen antworten, wenn er jetzt da stehen würde? Besuchen Sie doch unsere Stadtmission Lausanne und tun Sie ermuntern, all die Kirchgemeinden in ihrer Synode vom Kanton Freiburg unserem Beispiel zu folgen. Denn wir handeln so wie die ersten Christen nach dem Pfingstfest, voll vom Heiligen Geist. Und dann würde es so heißen: So gestalten wir unseren Alltag. Wir nehmen die Bibel als Maßstab für unser Leben. Wir teilen unser Leben miteinander, brechen feierlich das Brot und widmen uns dem Gebet. Tag für Tag sind wir in großer Einmütigkeit zusammen in unserer Gemeinde Und in den Häusern brechen wir feierlich das Brot und essen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Wir loben Gott und sind beim gesamten Volk sehr angesehen. Und er, der Herr selbst, fügt Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annehmen. Amen. Und so werden wir miteinander beten. Groß bist du, o Gott. Herr, du überstiegst unseren Verstand haushoch bei weitem. Hilf du uns, dass wir immer mehr erkennen, deine Größe, deine Heiligkeit, und dass wir immer mehr dürfen deine Gegenwart erkennen, erfahren, erleben. Herr, danke, dass wir die Bibel dürfen haben und immer wieder in deinem Wort dürfen lesen. Danke, dass wir mit dir dürfen reden. Mit dir, Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist. Ja, erfüll du uns immer neu mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Herr, wir danken dir, dass nicht wir alles müssen, sondern dass du uns beschenkst, beschenken tust mit deiner Gegenwart. Hilf du uns, dass wir immer mehr dürfen erkennen, wie du jedes einzelne von uns führen und leiten möchtest. Hilf du uns, aber auch als Kirchgemeinde, dass wir immer wieder dürfen eins sein, im dich loben, preisen und anbeten. Hilf uns, o Herr, dass wir immer mehr uns freuen, dass du wiederkommen wirst und dass wir eines Tages ganz bei dir dürfen sein. Danke, dass du auch deinen Jüngern gelehrt hast, wie man beten kann. Und danke, dass auch wir jetzt miteinander dürfen beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt, weil es eine lange Predigt war, ist, habe ich sie auch aufgeschrieben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr am Ausgang der Predigt mitnehmen und die einzelnen Punkte nachlesen. Und jetzt dürfen wir miteinander einstimmen in den Lobgesang.
Vielen Dank, Rudi, für dein Wort. Und wir bitten, Herr, dass dieses Wort, das jetzt verkündigt wurde, reichlich in unseren Herzen Wurzel fasst und Frucht bringt. Wir bitten Gott um seinen Segen und stehen auf dazu. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Hände gesegnete Woche in Gottes Kraft. Bis bald.